Heute zu Gast bei Sage und Schreibe ein waschechter Lektor vom Rowohlt Berlin Verlag, Dr. Wilhelm Trapp.
Sage und Schreibe. Sage und Schreibe.
Ja, hallo zur 13. Folge von Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast von Kreatives Schreiben e.V. Eigentlich machen wir Schreibwerkstätten, aber jetzt machen wir auch Podcast. Wir, das sind in dem Fall ganz direkt Cora Riegen. Hallo Cora.
Hallo.
Und ich, und heute haben wir wieder einen schönen Gast, über den ich gleich noch mehr erzählen werde. Aber Cora hat erzählt, sie hat was zu erzählen. Das ist natürlich so ein Gewinn für den Anfang dieses Podcastes. Cora, was hast du denn zu erzählen?
Na, ich wollte eigentlich damit einleiten, dass ich mich total freue, dass Wilhelm Trapp gekommen ist und dass das quasi ein Geburtstagsgeschenk an mich war von Michael André Werner. Und bei dem möchte ich mich dafür auch nochmal sehr bedanken, denn ich habe mir sehr, sehr doll einen Lektor gewünscht und eine Folge über Textkritik.
Ach, schön. Ja, dann komme ich mal gleich zu dem, denn unser heutiger Gast ist, wie du schon sagst, Wilhelm Trapp, Dr. Wilhelm Trapp. Er hat Anglistik und Germanistik studiert, für die Zeit und die Süddeutsche Zeitung über Literatur, Kunst und Sachbücher geschrieben und arbeitet seit 2010 bei Rowohlt Berlin als Lektor. Meist für Belletristik, mitunter für Sachbücher. Und heute stellt er sich unseren vielen Fragen, muss aber zuerst erklären, ob er noch andere Lektoren kennt, die auf dem Bauernhof groß geworden sind. Hallo Wilhelm.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin und ich freue mich natürlich sehr. Herzlichen Glückwunsch, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, selbst ein Geburtstagsgeschenk bin und auch noch ohne es zu wissen. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich vermutlich. Ja. Zu deiner Frage, ich kenne bestimmt noch ein paar Lektoren, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind. Ich glaube, ich weiß es aber nicht, weil ich nicht von den vielen Kollegen, die ich kenne, natürlich nicht in jedem Fall weiß, woher sie kommen. Aber ich glaube, ein paar gibt es bestimmt noch.
Wie ist es denn gewesen bei dir, dass du sozusagen vom Bauernhof kommend sozusagen zur großen Literatur gestrebt bist? Ich meine sozusagen Studienwunsch, Germanistik, Anglistik, das ist ja dann schon immer große Literatur. Hattest du sozusagen, wurde dir das vorgelebt oder war das eher eine Art Flucht?
Vielleicht beides. Es war natürlich bestimmt eine Art Flucht, weil wenn man vom Land kommt und irgendwas ganz anderes und Interessantes machen möchte, dann ist natürlich so ein Studium erstmal auf Lehramt, was ich dann aber nie gemacht habe und auch immer wusste, ich will eigentlich kein Lehrer werden und möchte kein Lehrer werden. Das ist ganz naheliegend und jetzt ja auch gar nicht besonders exotisch, dass man, wenn man in der Schule in Sprachen, also das heißt in Deutsch ganz gut ist, Englisch war ich gar nicht so gut, dass man dann diese Sprachen auch studiert. Also eigentlich mache ich noch immer genau das, was ich schon in der dritten Klasse gut konnte, nämlich gut Deutsch. Ganz so fern war es dann aber doch nicht, weil einsam auf dem Land ist der Bauernhof auch nicht. Also man konnte auch mit 15 oder 16 da die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung kaufen im örtlichen Kiosk oder so. Und meine Eltern hatten auch ein Abonnement im Stadttheater Ingolstadt. Also da komme ich nämlich aus der Nähe. Also so ganz literaturfern war es dann auch nicht.
Also du musstest nicht nur mit den Kühen und Hühnern zusammenlesen, sondern hattest auch durchaus literarischen Austausch mit der Familie und irgendwie Bekannten in der Schule.
Eigentlich mit der Familie nicht, aber mit Freunden okay. In der Schule, genau.
Heute bist du Lektor, davor hast du lange für die Zeit geschrieben. Ab wann wusstest du denn, was ein Lektor wirklich macht? Heute wirst du uns ja davon erzählen, aber wann wusstest du das dann auch?
Also was ein Lektor wirklich macht, habe ich tatsächlich erst in den ersten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren meines eigenen Lektorendaseins erfahren, was man in einem Beruf wirklich tut. Das ist ja meistens so, erfährt man erst, wenn man es macht. Es gibt viele Berufe, da kriegt man eine richtige Ausbildung. Beim Lektor wäre das Volontariat. Tatsächlich war das, was ich hier mache, ein ganz starkes oder gemacht habe, Learning by Doing. Ich wusste natürlich auch vorher schon so ein bisschen, was Lektoren machen, weil ich Lektoren kennengelernt habe. Aber ich bin mehr oder minder so reingesprungen oder reingeworfen worden in diesen Beruf und habe es dann nach und nach erfahren. Weil, wie ich vorhin schon sagte, letztlich das Wichtigste ist, dass man mit Sprache umgehen kann. Ganz vereinfacht gesagt.
Anne, mich würde tatsächlich auch interessieren, wie der Weg zum Rowohlt Verlag für dich war. Wie bist du da hingekommen?
Das ist jetzt natürlich eine ganz persönliche und individuelle Angelegenheit. Ich habe so im Studium und danach, da hört man ja immer, wenn man irgendwie sich in diesen schwierigen geisteswissenschaftlichen Fächern irgendwie beruflich etablieren möchte, muss man Networking betreiben. Das fand ich immer ganz, ganz schlimm, weil es klingt so, als müsste man seine Haut zum Markt tragen und überall Klinken putzen gehen, was mir total unangenehm ist, wie wahrscheinlich ganz vielen Menschen. Und tatsächlich habe ich natürlich dann ein paar Leute kennengelernt, auch wahnsinnig tolle und kluge und eindrucksvolle Leute. Und mein individueller Weg lief über einen ja doch sehr, sehr bekannten Journalisten und Literaturkritiker, für den ich auch manchmal was geschrieben habe für die Süddeutsche Zeitung. Also der hat quasi als Redakteur manchmal Texte bei mir beauftragt. Und über ihn habe ich meinen jetzigen Chef, den Verleger von Robert Berlin, kennengelernt, der mir irgendwann ein Angebot für eine Vertretungsstelle von einem Jahr machte für eine Kollegin, die ein Kind bekommen hat. Und aus dieser Stelle wurde dann bald eben eine entgrenzte und nicht mehr Vertretungsstelle. Und auch da sieht man natürlich, also der Weg vom Journalisten und Literaturkritiker hierher zum Lektor, das ist vielleicht kein ganz gerader, aber doch ein naheliegender, weil man auch als Literaturkritiker ganz viel mit Sprache machen muss und Texte beurteilen muss und was über Texte sagen muss. Und so ähnlich mache ich das immer noch.
Wir hatten ja vorher im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über das Vorurteil, ob Lektoren gescheiterte Schriftsteller sind. Aber es war uns doch zu öde, um es dann als heiße Kartoffel zu verwenden. Und so wie das bei dir anklang, war es auch nie sozusagen diese Ebene, sondern eher sozusagen eine Liebe zur Literatur und eine Freude an Texten, die dich sozusagen zum Lesen, zum darüber schreiben, dann eben zum Lektorensein sozusagen gebracht hat, was sozusagen da eben ein ganz anderer Aspekt ist als zur Not mache ich das, sondern es ist quasi, du bist da, wo du hin wolltest.
Ich bin da, wo ich hin wollte, wobei man ja oft im Leben gar nicht so genau weiß, wo man wirklich hin will. Und da bin ich auch sehr glücklich und dem kann ich völlig zustimmen, was du sagst. Und jetzt mal anders gesagt, es gibt viele tolle Lektorenkollegen, die auch ein bisschen schreiben oder übersetzen. Manche sind sogar sehr, sehr erfolgreich, auch als Schriftsteller oder Schriftstellerinnen. Das hat mich eigentlich nie besonders gereizt oder interessiert oder sowas. Und diese komische Vorstellung, es gibt ja über viele Berufe komische Vorstellungen, dass Lektoren gescheiterte Schriftsteller sind. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, wie wenn man, mir fällt da überhaupt nichts ein, weil das völlig unterschiedliche Arbeitsbereiche in gewisser Weise sind. Das ist, wie wenn man einen Architekten, der eine Kirche baut, fragen würde, ob er nicht eigentlich am liebsten Pfarrer geworden wäre, glaube ich. Also das hat gar nichts miteinander zu tun.
Schön. Du sagst auch, das ist natürlich irgendwie sowas, was man vielleicht gar nicht hat absehen können, dass man dann Lektor wird, so früh schon. Aber ist es was du empfehlen würdest an junge Leute? Würdest du sagen, das ist ein Lebensentwurf, dem sollte man nachgehen?
Vielleicht muss ich, also weil du eben sagtest, zu früh, das hat bei mir relativ lange gedauert. Ich war schon Ende 30, als ich diese Anstellung bekommen habe und ich habe eben davor 10 Jahre frei gearbeitet. Das ging auch so ganz gut, aber natürlich ist das dann auch eine Lebenszeit, wo man irgendwie denkt, naja, so vielleicht mal ein bisschen sicherer möchte man schon sein. Also es wäre jetzt zu idealistisch, wenn ich sagen würde, dass mich natürlich auch einfach interessiert hatte, eine Anstellung zu haben, wo ich einfach jeden Monat Geld verdiene. Die Frage, ob man sozusagen Lektor werden soll, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Es ist ein ganz toller, spannender Beruf. Darüber habe ich ja noch gar nichts gesagt, kann gerne noch was sagen, was man da eigentlich macht als Lektor. Es ist ein ganz toller Beruf. Es gibt tatsächlich ganz wenige Lektorenstellen, also die Stellen zum Beispiel bei wirklich für Belletristik, also wo man wirklich mit heutiger, neuer, aktueller Literatur arbeitet, da gibt es je nach Rechnung vielleicht ein paar Dutzend, wenn nicht auch die ganzen Unterhaltungskollegen und so weiter. Also da betreut man ja nicht immer nur Nobelpreiskandidaten und Büchnerpreisträger, sondern da macht man alles Mögliche. Also da gibt es gar nicht viele Stellen. Insofern kann man jemanden nicht wirklich raten, diesen Beruf zu ergreifen, weil es einfach nicht genug Stellen gibt.
Aber was denkst du, was müsste man für ein Skillset mitbringen? Was hat man da so, was braucht man als Lektor oder als Lektorin?
Also ich würde immer noch jemanden raten, es zu versuchen und den Weg der Verlagsarbeit einzuschlagen. Wenn man wirklich ein großes Sprachgefühl und Sprachverständnis hat, denn man muss sich ja auf ganz viele unterschiedliche Sprachen von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren einlassen. Wenn man sich aber auch zutraut, über Themen, über Stoffe, über Geschichten zu urteilen. Also das heißt eigentlich, unsere ganze Welt, unser ganzes Kulturleben, unsere ganzen gesellschaftlichen Fragen im Blick zu behalten und zu sagen, ja, so eine Geschichte interessiert die Leute da draußen vielleicht. Das interessiert die Leserinnen und Leser. Und bei einer anderen Geschichte zu sagen, naja, finde ich persönlich vielleicht interessant, aber wahrscheinlich gibt es noch 500 andere wie mich im deutschsprachigen Bereich und die 500 reichen vielleicht nicht aus, um dieses Buch wirklich als Buch zu machen und dann zu verkaufen für einen Verlag.
Ja, das finde ich auch total interessant. Also auch inwiefern kann man das abstellen, dass man da so seine persönliche Meinung mit einbringt und dass man da nicht irgendwie Kurator und vielleicht auch sowas wie ein Gatekeeper?
Man ist natürlich Kurator und Gatekeeper und man braucht natürlich, glaube ich, eine ganz starke persönliche Meinung und auch persönliches Interesse an ganz vielen Dingen. Also das gehört eigentlich ein bisschen zur Grundausstattung der Lektorin oder des Lektors dazu. Wenn ich sage, mich interessieren eigentlich nur ganz, ganz bestimmte enge Fragen, dann sollte ich diesen Beruf vielleicht nicht ergreifen oder sollte mich nicht dafür interessieren. Man braucht ein ganz breites Interesse. Und das mit dem Gatekeeper ist natürlich richtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du damit meinst, ob du das positiv oder negativ meinst mit dem Gatekeeper.
Na, ich glaube, sowohl als auch. Also auch gerade, wenn du sagst, es bewegt sich ja alles in so einer Welt, wo viel über Networking passiert und irgendwie in so Nuancen. Da ist es ja manchmal schwer zu sagen, warum geht das eine, warum geht das andere nicht. Aber du hast ja zumindest eine Stimme da drin und kannst ein bisschen was dazu entscheiden. Und da frage ich mich halt schon so, persönliches Interesse kann man ja nicht immer ganz abschalten. Dir werden ja Texte gefallen aus Gründen. So. Aber das kann positiv und das kann negativ sein. Vielleicht denkst du auch, ah ja, mit dem Text irgendwie, der sollte gelesen werden, weil der könnte was verändern und der ist wichtig. Das würde vielleicht jemand anderes ganz anders sehen.
Das ist vollkommen richtig. Genauso ist es. Also ich möchte noch eine Sache zu dem Networking vorhin sagen. Also das war natürlich nicht ein Zufall, weil ich irgendjemand kannte und der mich irgendwie sympathisch fand und mich weitervermittelt hat, sondern da spielt natürlich ganz viel eine Rolle und man muss sich natürlich dann erstmal beweisen, auch in so einem gar nicht ganz leichten Beruf. Und die Frage, ob man etwas persönlich gut findet, das ist natürlich nicht so, dass ich sage, ich finde diesen Text ganz toll, da sollten wir ein Buch draus machen und dann sagen ein paar Dutzend Kolleginnen und Kollegen von mir, die einbezogen sind, klar, machen wir, wenn du das sagst. Ich muss das natürlich sehr, sehr klar begründen. Also ich muss sagen, dieses Buch ist so und so erzählt, das ist abenteuerlich, das ist spannend, das ist vielleicht wie bestimmte andere Bücher erzählt sind, das könnte erfolgreich sein, das könnte die Leute interessieren. Also ich muss das natürlich sehr, sehr genau argumentativ begründen. Ich kann nicht einfach nur sagen, das gefällt mir. Die Angst, dass ich dann bei etwas begründe und mich für etwas eintrete, das dann am Ende doch nur ich und 3-4 andere Leute toll finden und sonst niemand, die besteht. Und natürlich auch umgekehrt die Angst, dass ich etwas lese, wo ich denke, oh, interessiert mich überhaupt nicht, finde ich ganz doof, finde ich nicht gut erzählt. Und dann macht das Buch ein anderer Verlag und es wird Riesenerfolg. Also das ist eine Furcht oder auch einfach eine Tatsache, die jede Lektorin und jeder Lektor hat, dass man das Tolle nicht erkennt und umgekehrt. Das ist natürlich aber auch etwas, das diesen Beruf total spannend macht. Ich weiß natürlich nicht, wie sich ein Buch wirklich dann beim Publikum bewähren wird, also ganz schlicht auch gesagt verkaufen wird. Es gibt ganz viele, ganz tolle Bücher, die wir machen, wo ich denke, das müssten eigentlich 20.000, 30.000 Leute lesen und dann sind es doch viel, viel weniger. Und manchmal ist es auch umgekehrt.
Ja, dann erzähl doch mal, wie ist so der Alltag eines Lektors? Also was ist die genaue Aufgabe? Du gehst eben nicht ins Büro und liest 8 Stunden Bücher und gehst wieder nach Hause. Hast du uns schon im Vorgespräch verraten, dass das leider nicht der Fall ist? Genau, was sind deine Hauptaufgaben in der normalen Arbeitswoche?
Also ich mache natürlich, meine Hauptaufgaben sind das, was alle Leute machen wahrscheinlich, die vor Computern und Telefonen in ihrem Büro sitzen. Ich habe ganz viel Austausch und beantworte Fragen per Telefon und per Mail und muss also ganz viel arrangieren und kommunizieren und hin und her richten und abstimmen und so weiter zwischen dem Verlag und den Autoren. Das muss ja alles abgestimmt sein. Und das ist auch, ja, ich möchte sagen, manchmal fast ein bisschen Verwaltung, die von der kreativeren Arbeit, denn ein bisschen kreativ ist es schon, manchmal auch ein bisschen ablenkt. Das Idealbild und was ich natürlich auch tun muss eines Lektors ist, dass ich neue Manuskripte prüfe, lese, ein Stück lese, manchmal auch relativ bald weglege, weil ich merke, das passt nicht zu uns, das ist vielleicht nicht der Ton, der zu uns passt oder das ist zu sehr Unterhaltung. Manchmal auch weiterlese und verfolge und toll finde und dann versuche, dass wir ein Buch draus machen. Und dass ich natürlich dann auch die tollen Autorinnen und Autoren überzeugen muss, dass sie zu uns kommen und ihre Bücher bei uns machen. Und das ist oft gar nicht so leicht, weil die tollen Leute werden natürlich von den anderen tollen Verlagen, die es auch gibt, auch umworben. Ich bespreche dann, wenn wir jetzt die Rechte an einem Buch gekauft haben, bespreche ich eigentlich alle Aspekte mit der Autorin. Also das beginnt bei der Entwicklung der Geschichte. Manchmal ist der Text auch schon ganz da und dann sagt man, da ist vielleicht ein Teil zu lang, da ist eine Figur noch nicht logisch, da ist das Ende noch nicht logisch. Also ich bespreche wirklich alle dramaturgischen Möglichkeiten mit den Autoren, wobei es natürlich viele Bücher gibt, da muss man jetzt gar nicht so viel besprechen, aber es gibt auch viele Bücher, da muss man einiges machen und besprechen. Also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und ganz am Ende gehe ich dann den Text durch, ganz genau nochmal Wort für Wort, Satz für Satz und schreibe da auch oft rum und schreibe rein und sage, das ist vielleicht nicht das richtige Bild oder das richtige Wort. Also ich greife teilweise auch stark in den Text ein. Auch das hängt natürlich sehr vom einzelnen Text ab. Es gibt Texte, die sind ganz toll erzählt, aber da sind viele ganz kleine Schiefheiten drin, da muss man dann so ein bisschen bügeln. Und es gibt Texte, die sind sehr genau und da muss man gar nicht so viel machen. Aber das ist vollkommen unterschiedlich. Das war jetzt eine ganz knappe Zusammenfassung von dem, was ich als Lektor mache. Und ich mache natürlich auch, um das noch zu ergänzen, nicht nur die reine Textarbeit. Also was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn ich einen Text toll finde, dann muss ich erstmal die Kollegen und zuallererst den Verleger, der Wichtigste hier ist, überzeugen, dass wir dieses Buch wirklich machen sollten. Und dann brauche ich gute Argumente. Und ich begleite, ein bisschen schnöder gesagt, den ganzen Weg vom Manuskript zum fertigen Buch. Denn das Manuskript, also der reine Text, ist ja noch kein Buch. Wenn wir im Buchladen ein Buch sehen, dann haben wir schon durch den Titel, durch das Cover, durch alles, was wir da wahrnehmen, durch die Texte, die hinten draufstehen, sendet das ja ganz viele Signale aus. Das sagt zum Beispiel, ich bin ein leichter, frischer Sommerroman, den man im Sommer zur Unterhaltung lesen kann. Oder das Buch sagt, ich bin ernsthafte, schwere Literatur. Du musst dich ein bisschen anstrengen, aber du hast auch was davon, wenn du mich liest. Und diese ganzen Signale, die sind eigentlich etwas, das der Lektor macht. Also das Produktbuch, ganz schnöde gesagt, was immer auch ein Kunstwerk und ein Kunstprodukt ist, das ist etwas, das quasi über den Lektor geht. Natürlich in Abstimmung mit dem Autor, mit dem ganzen Verlag.
Wie viel neue Manuskripte von Autorinnen, die noch nicht bei euch im Verlag sind, im Vergleich, also sozusagen ist die Lesearbeit im Vergleich zu Autoren, die bei euch im Verlag sind, mit denen du daran arbeitest, hast du so zu tun im Alltag? Und die richtige Grammatik der Frage musst du dir jetzt selber denken.
Also ich bekomme, ich würde sagen, jede Woche 1-2 neue Manuskripte. Zu bestimmten Zeiten im Frühjahr und im Herbst, um die Messen herum ist es mal mehr. Da kommen auch dann viele Sachen, weil ich zum Beispiel auf der Messe Leute getroffen habe und dann schicken die mir 2-3 Manuskripte. Und wenn sich das natürlich, wenn ich 5 Termine hatte, bekomme ich natürlich entsprechend viele Manuskripte. Jetzt im Sommer, wo wir das aufnehmen, bekomme ich relativ wenig neue Sachen rein, weil viele Leute im Urlaub sind. Also das und die Sachen lese ich dann und lese sie an. Es dauert oft auch etliche Wochen oder sogar Monate, bis ich was ganz gelesen habe. Und gleichzeitig betreue ich natürlich die Texte unserer Autoren, mit denen wir bereits arbeiten. Und das ist dann eigentlich die intensivere Arbeit. Also die Autorin XY hat eine neue Romanidee und hat da vielleicht schon was geschrieben und schickt mir jetzt mal die ersten 100 Seiten. Und das muss ich dann natürlich sehr genau lesen, um da Rückmeldung zu geben und zu sagen, finde ich eine tolle Idee, aber du hast noch viel zu viele Figuren drin, versuch dich mal ein bisschen zu konzentrieren oder irgendwas ganz anderes, was man daran finden kann.
Wie schaffst du es, wenn du so mehrere Romane gleichzeitig liest, zum Teil über mehrere Wochen und du hörst das Anfangsprojekt von einer Autorin und hörst dann erst später wieder davon, wie schaffst du es, in dem Roman zu bleiben, auch wenn du dann mehrere Wochen nicht da warst? Hast du so ein Notizheft, wo du dir reinschreibst, was du bis jetzt dazu gedacht hast, oder wie machst du das?
Ich mache mir natürlich Notizen, einfach auf Manuskripte. Ich lese auch immer noch ganz gern ausgedruckt, weil man das einfach ein bisschen anders lesen kann und es ein bisschen haptischer ist. Ansonsten, glaube ich, trainiert man auch seine Erinnerung und seine Gedanken und man weiß dann, ja, da habe ich zu viele Figuren gesehen oder zu wenige Figuren gesehen oder es gibt drei verschiedene Konflikte auf den ersten 50 Seiten und ich weiß jetzt gar nicht, was der Hauptkonflikt ist. Da steigt jede Leserin aus, weil sie denkt, also worum geht es denn jetzt? Ist es der Mord oder ist es die Liebesgeschichte oder ist es die Intrige? Und also man trainiert sowas, aber du sprichst tatsächlich auch ein Problem an. Also es ist gar nicht so leicht, sich auf Texte zu konzentrieren, vor allem wenn das, sagen, ich steige ja vollkommen ein in eine Erzählwelt. Jetzt im Augenblick bin ich sehr dankbar, weil es ganz ruhig ist im Sommer und alle im Urlaub sind und ich einen sehr, sehr langen, tollen Roman betreue, über den ich jetzt noch nichts sagen kann, aber wo es wirklich gut ist, wenn ich ganz tief drin bin, sodass ich weiß, auf Seite 50 wurde die Figur schon mal erklärt und ich muss auf Seite 250, denn es wird ein dickes Buch, nicht nochmal erfahren, dass die Figur die und jene Eigenschaften hat und dass es also gut ist, sich zu konzentrieren, was gar nicht immer so leicht möglich ist im Alltag.
Ja. Vielleicht ja sogar ein Roman, der irgendwann hier auch Werbung erfahren wird im Podcast, wer weiß.
Wer weiß.
Du hast vorhin gesagt, du schreibst für den Verleger, für deine Kollegen sozusagen eine Bewerbung für dieses Buch, das du gut findest. Oder für dieses, was noch kein Buch ist, sondern für das Manuskript, für den Text. Du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du auch die Programme schreibst, die auf den, so wahrscheinlich auch im Frühjahr und im Herbst erscheinen. Und da ist ja das Publikum ein ganz anderes. Und wenn du liest die Texte, liest du die aus einer Sicht von einem sozusagen ganz allgemeinen Publikum. Und das, was ich daran interessant finde, ist, dass es immer verschiedene Ansprechpartner sind. Also du musst ja auch sozusagen verschieden schreiben können, weil du musst ja einmal, also wenn du andere Verleger, Kollegen überzeugen willst, das Buch muss gemacht, daraus muss ein Buch werden, benutze eine andere Sprache als die, auf die du hörst, wenn du willst, dass das Buch erfolgreich wird, das vielleicht eine andere Sprache ist als die nur Verleger, Kollegen, Verlegerinnen, Kollegen verstehen. Schaffst du das da hin und her, also oder wie schwer ist es da hin und her zu schalten, zwischen diesen verschiedenen Arten sich auszudrücken?
Das ist vollkommen richtig. Also wenn wir hier im Verlag über ein neues Projekt diskutieren, dann macht man das natürlich ein bisschen technischer, ein bisschen direkter. Dann erzähle ich jetzt nicht lang die Geschichte oder den Plot nach oder sowas, sondern dann arbeite ich mehr mit Vergleichstiteln. Da kommt es natürlich auch einfach ganz schnöde auf Verkaufserwartungen an. Das ist aber nicht so schnöde, denn jeder Autor und jede Autorin möchte ja auch, dass sein Buch sich verkauft und gelesen wird und man vielleicht Geld damit verdient. Also so weit sind wir da nicht auseinander von den Interessen. Man fördert ja auch in gewisser Weise ganz viele Autoren, weil man sie toll findet. Also das ist nicht nur so, dass wir Bücher verkaufen, wo wir denken, da verdient der Verlag Geld. Und das ist tatsächlich gar nicht bei allen Büchern immer so. Und tatsächlich liegen die Sachen aber gar nicht so weit auseinander, denn wir sind ja alle Menschen. Und wenn ich eine große abenteuerliche Geschichte habe, in der aber trotz der Abenteuerlichkeit auch ganz tiefe Fragen, die uns alle beschäftigen, jeden Tag, wie soll man sein Leben gestellt werden, zum Beispiel, dann ist das eigentlich ein Argument, das habe ich sowohl innerhalb des Hauses, dass ich sage, da verbindet jemand eine tiefe philosophische Fragen, die uns immer interessieren, jeden Tag eigentlich, oder vielleicht nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig, mit einer abenteuerlichen Geschichte. Und das ist ja etwas, das die Leser draußen genauso interessiert, wenn ich das sagen kann. Mhm. Also so weit sind diese Sachen gar nicht auseinander.
Das passt vielleicht ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, aber vielleicht doppelt sich das jetzt auch. Was sind so die Grundpfeiler, irgendwie, auf die du so deine Lesart stützt, und was, also worauf achtest du ganz besonders bei Texten? Was sind da so grundlegende Regeln?
Also, wenn jemand eine Geschichte erzählt, muss er ein Stück weit eine eigene Sprache haben. Das heißt, es sollte nicht allzu austauschbar sein. Wir sind ja ein literarischer Verlag. Es gibt bestimmte Genres von Literatur, das meine ich überhaupt nicht abwertend oder sowas, das man ganz im Gegenteil, der Krimi oder vielleicht auch Fantasy und andere Sachen, die ein bisschen unterhaltsamer sind, wo wir alle sagen, wenn man sich in Flugzeug oder in Zug setzt, da möchte man nichts ganz Anstrengendes lesen, da möchte man einfach eine gute Geschichte lesen. Die arbeiten sehr mit einer bestimmten vorgefertigten Sprache. Da will ich keine großen Überraschungen überleben. Da will ich nicht auf jeder Seite überrascht werden vom Autor. Bei einem literarischen Text sollte die Sprache ein bisschen literarischer sein. Das heißt, da sollte die Sprache ein Eigenleben haben, ein bisschen überraschend sein. Das heißt auch nicht, dass man auf jeder Seite Purzelbäume schlagen muss und Wortspiele und Gedichte und so weiter und so weiter. Aber es sollte was Unerwartetes dabei sein. Und das heißt auch noch gar nicht, dass der Autor jetzt auf jeder Seite Verrenkungen machen muss. Gerade junge Autoren, habe ich das Gefühl, haben das Gefühl, sie müssten ganz viel beweisen. Das muss man gar nicht. Also es reicht, eine Geschichte klar zu erzählen. Aber man sollte einen eigenen Blick auf die Dinge haben und nicht in jedem Satz ein Klischee verwenden und nicht bei jeder Figur Klischees verwenden, sondern Figuren erzählen oder entwerfen, die vielleicht ein bisschen originell sind. Also darauf achte ich ganz stark. Das gilt aber auch für die Geschichte selbst. Also wenn man ehrlich ist, sind ja ganz, ganz viele Geschichten schon mal erzählt, und man muss leider ganz häufig sagen, naja, diese Geschichte gibt es leider schon mal 5-mal und eigentlich ist sie ganz oft auch schon ein bisschen besser erzählt. Jetzt ist vielleicht nicht, alle Geschichten müssen für alle Generationen und jede Zeiten auch neu erzählt werden. Man kann sagen, die tragische Liebesgeschichte, da habe ich Romeo und Julia, das ist 500 Jahre alt, oder nicht ganz, das ist eigentlich schon mal erzählt, und das kann man auch immer wieder anschauen, weil das auch einer bestimmten zeitlosen Dramaturgie folgt. Aber natürlich kann man unglückliche oder auch glückliche Liebesgeschichten immer wieder neu erzählen, weil wir ja auch als Menschen immer wieder neu leben. Trotzdem sollte man natürlich beim Lesen, und das sollte ich als Lektor, aber das möchte ja auch die Leserin draußen, nicht das Gefühl haben, ah, das habe ich jetzt wirklich schon 5-mal gelesen in den letzten 10 Jahren. Also ein Roman, der heute wirklich auf den Markt kommt und im Buchhandel liegt, sollte immer irgendwie ein bisschen originell sein und was Eigenes haben, was Besonderes haben. Es sollte nicht zu alltäglich sein. Das denke ich mir dann oft, naja, das ist vielleicht sogar schön erzählt, aber es ist eine alltägliche Geschichte, die jeder von uns schon mal erlebt hat. Wieso soll ich das jetzt eigentlich in einem Buch lesen? Da muss doch ein besonderer Kick dabei sein. Da muss doch was Besonderes sein. Eine besondere Figurenkonstellation, ein besonderer Schauplatz, ein besonderes Problem und so weiter. Auf solche Dinge achte ich.
Ja, voll spannend. Und da würde mich aber auch noch so interessieren, wenn du dann privat liest. Also ich meine, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, du liest ja dann viel zu Hause auch von den Manuskripten, die du bekommst. Aber wenn du mal im Urlaub bist und du liest privat, kannst du das dann abstellen, diesen Analyseblick?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann man tatsächlich ganz, ganz schwierig abstellen, weil man eigentlich alles Gegenwärtige natürlich auch durch diese Brille liest und ich sofort denke, auf der zweiten Seite, Satz hätte ich aber weggestrichen, das hat die Kollegin aber durchgehen lassen oder dergleichen. Das ist ziemlich schwierig, wenn man aktuelle Sachen liest. Deswegen lese ich, wenn ich privat lese, eigentlich lieber mal Klassiker, weil es gibt ja auch so tolle Bücher, die 100 Jahre alt oder viel älter sind, und da stellt sich diese Frage dann natürlich nicht mehr so sehr, weil das ist dann viel weiter weg. Das ist quasi mein Trick, um dieser Brille zu entgehen, alles durch die Berufsbrille zu sehen.
Hm. Ich dachte gerade, es passt ganz gut. Wir hatten, also jetzt greife ich ein bisschen vor, wir haben ja auch noch Fragen aus dem Publikum. Und eine davon war auch, welche klassischen Autorinnen brauchen deiner Meinung nach ein Lektorat? Das, finde ich, schließt da ganz gut an.
Das ist eine sehr interessante Frage, denn tatsächlich gab es ja früher meines Wissens nicht so viel Lektorat. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich nicht so viel weiß, wie jetzt die großen Klassiker entstanden sind. Es ist aber natürlich auch so, dass von den Büchern, die um 1800 geschrieben wurden, da kennen wir jetzt noch irgendwie ein bisschen Goethe und Schiller, aber wir kennen ja zum Beispiel schon fast keine Unterhaltungsautoren mehr. Und Goethe und Schiller sind natürlich nicht ganz umsonst auch ganz, ganz große Klassiker der deutschen Sprache, weil sie einfach unglaublich gut sind. Also die wissen ganz genau, wo jedes Wort sitzt und wo jedes Wort hin muss, und die haben ein ganz großes Sprachverständnis, das wahrscheinlich auch, weil es nicht so viele Medien gab, damals höher ist als heute. Ich glaube aber, wenn man jetzt mal auf die Unterhaltungsromane um 1800 sehen würde, da würde auch jeder heutigen Leserin auffallen, dass es da ganz viele Wiederholungen gibt und ganz viele Sachen, die vielleicht ein bisschen langweilig und klischeehaft sind. Und das sind ja auch Bücher, die wir wahrscheinlich ganz zu Recht heute nicht mehr lesen. Umgekehrt nochmal direkt auf die Frage zurückzukommen, ich hätte jetzt ganz große Hemmungen zu sagen, wo große Autoren des 19. Jahrhunderts ein Lektorat brauchen, und das würde ich mich nicht trauen zu sagen.
Das kommt dann vielleicht zur heißen Kartoffel nächste Mal. Ja. Gut, wir haben, was du ja noch gar nicht wusstest, wir verdienen mit dem Podcast hier unglaublich viel Geld. Wir haben nämlich großartige Werbepartner, und einer und dieser Werbepartner präsentiert gleich die nächste Rubrik. Du wirst nämlich selber was vorlesen aus deiner Zeit, als du noch geschrieben hast für die Zeit. Genau, und diese Rubrik werde ich jetzt gleich einleiten.
Psst, der Künstler liest jetzt was vor.
Präsentiert von P-Bag Erwachsenenwindeln.
Endlich. Du stehst in der ersten Reihe und erlebst deine Lieblingsband hautnah. Doch was, wenn du jetzt mal musst? Einfach den guten Platz aufgeben, den du dir so hart erkämpft hast?
Nein, ich hab doch P-Bag. Wuhuhu.
P-Bag, Erwachsenenwindeln, damit nie wieder ein kostbarer Moment verstreicht.
Ja, als kleinen Kontrast dazu liest du jetzt einen Text aus der Zeit.
Ja, das ist sehr schön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht bemüht, einen Text auszusuchen, der ein bisschen passt. Aber wahrscheinlich hätte ich gar keinen gefunden. Ich habe ein bisschen gezögert, ob ich was vorlesen soll, weil es fiel gerade fiel das Wort Künstler, und ich bin ja kein Künstler oder Literat, wie ihr sie sonst hier habt, die also frei erzählen. Und das ist jetzt eben ein anderer Text, den ich aber trotzdem natürlich gerne vorlese, weil ihr mich gebeten habt. Das ist ein Text, den habe ich natürlich auch geschrieben, um Geld zu verdienen, weil man als freier Journalist ein bisschen Geld für die Texte bekommt. Und das ist eine Rezension über ein Hörbuch, weil ich viele Hörbücher rezensiert habe, ein Hörbuch nach einem Langgedicht des Dichters Durst Grünbein, also eines ganz tollen, berühmten, lebenden deutschen Dichters. Wir haben ja viele tote Dichter und gar nicht so viele lebende, der wirklich lange und tolle Erzählgedichte schreibt. Und er hat eines geschrieben vor einigen Jahren über den französischen Philosophen René Descartes, der zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland war und sich hier einige wichtige Gedanken machte über den Menschen, die in seine berühmte Formel Cogito ergo sum dann eingeflossen sind. Ich denke, also bin ich. Also etwas, das wir alle nicht so genau wissen, aber das tatsächlich ist diese Dichte für unser Selbstverständnis, was wir als Menschen sind, wichtiger als man denkt. Und darüber hat eben Durst Grünbein ein tolles Gedicht geschrieben, das zum Hörbuch wurde. Und das lese ich jetzt vor. Es war der lange, harte Kriegswinter von 1619, 1620, der den 23-jährigen René Descartes in Süddeutschland festhielt, in einem Gasthaus bei Ulm, wo ich, wie Descartes sich 1637 erinnert, ohne alle beunruhigenden Sorgen und Leidenschaften den ganzen Tag in meinem Zimmer eingeschlossen blieb und hier alle Muße hatte, mit meinen Gedanken zu verkehren. Das philosophische Kind dieses Verkehrs war jenes reine Ich, das ohne Leib, ohne Gott, ohne alles, nur denkend sich selbst erfährt, cogito ergo sum. Der Winter also hat das moderne Subjekt ausgebrütet. Descartes im Schnee, das ist die lang verschollene Urszene so vieler großer literarischer Nachbilder. Kapitän Ahab aus dem Roman Moby Dick, Arthur Gordon Pym aus einem Roman von Edgar Allan Poe, Hans Castorp bei Thomas Mann und all die anderen Winterreisenden der modernen Literatur wollten in Kälte und Weiß erfahren, was das pure Nichts vom Ich wohl übrig lässt. Mit Vom Schnee oder Descartes in Deutschland von 2003 ist Durst Grünbein zum Nullpunkt dieser Erfahrung vorgestoßen. Schnee abstrahiert. Aus dieser klaren Grundformel entwickelt das Erzählgedicht überwältigende Bilder vom lebensdämpfenden, aber kontrastschärfenden Winter. In ihnen betritt Descartes als allererster den White Cube der reinen Subjektivität. Zwischen Bett und Stube, Traum und Winterspaziergang ertastet der junge Philosoph die Unterschiede zwischen dem Ich und der Welt. Jeder Gedanke betritt hier Neuland, ist Abenteuer. So lieblich wie hier wird das Nichts nie mehr sein. Ein Pferd, ein Spiegel, Zahnweh, ein bisschen Sex reichen aus, um in Descartes ein traumklares Gedankenecho zu erzeugen, das in Grünbeins schmiegsamen Versen geradezu zärtlich geborgen liegt. Und freilich erst, das ist ein kleiner Kunstgriff des Hörbuchs, durch den Diener Gillot hörbar wird. Gillot, empfindsam, mitleidig, voll der unglücklichen Liebe zur Magd Marie, ist des Denkers Descartes sinnenkluger Widerpart, der die Wortgefechte dieses Gedichts erst herausfordert. Gedicht? Fragezeichen. Als Hörbuch entfaltet Vom Schnee eine ganz eigene Dramatik. Der Autor selbst hat den Text sachte bearbeitet und am Schluss gekürzt. Überhaupt, die lockeren, scharfsinnigen und komischen Dialoge zwischen Gillot und Descartes, so altmeisterlich sie auch in die strengen 70-zeiligen Kapitel gereimt und getaktet sein mögen, schreien geradezu nach einer Inszenierung. Den übrigen Text hat der Regisseur Hans Drawe auf einen rahmenden Erzähler von imaginativer Neutralität, spricht in Christian Brückner, und einen intimeren Dichter, gesprochen von Helmut Winkelmann, verteilt. Dazu die verliebte Magd Marie, gesprochen von Christine Macvitan, und ein paar karge Wintergeräusche und die 31 strengen Textminiaturen erklingen so beatmet, durchpulst und beseelt, als sei ein holländisches Winterbild plötzlich zum Leben erwacht. Was am meisten dem jugendlichen, bis zur Verletzlichkeit offenen Gillot von Udo Schenk zu verdanken ist und dem Descartes Dieter Manns. Dieter Mann ist als Schauspieler fast dreimal zu alt für diese Rolle, aber so naturalistisch geht es hier nicht zu. Und dann gibt Mann einen so gewandten, noch in der Logik lustvollen Philosophen, dass es eine barocke Pracht ist. Sprachlust verschränkt mit Gedankenschärfe diesen verlorenen poetischen Faden im kartesianischen Denken. Ihn hat Grünbeins undunkles Gedicht, eine kleine Utopie, wieder aufgenommen.
Vielen Dank. Cora hat ja gemeint, du hättest das Niveau, das von uns nach unten getrieben wurde, wieder weit, weit nach oben. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Cora auf diesen Gedanken kommt. Ja, vielen Dank. Sowas steht also in der Zeit. Das ist ja gut. Dann wissen unsere Hörerinnen jetzt auch, was man da so lesen kann. Beeindruckend. Ich hab Descartes auch gehabt im Studium. Wir haben ganz anders darüber gesprochen. Das klang nicht ganz so blumig. Das war nicht ganz so ausgewählt. Du hast gesagt, der Autor hat gekürzt. Hat er sozusagen der Autor des Gedichtes, also Durst Grünbein, hat gekürzt für die Hörbuchfassung oder?
Das Grünbein hat für diese Hörbuchfassung selber das Gedicht gekürzt, was natürlich toll ist, wenn der Autor das so macht, weil es sonst wahrscheinlich ein wenig zu lang gewesen wäre und weil man natürlich genau weiß. Also der Autor hat sich hier eigentlich als Lektor betätigt, denn es wäre sonst die Hörbuch- oder in dem Fall wahrscheinlich die Rundfunkredakteure, die das machen würden. Aber sie haben es im Zusammenhang mit dem Dichter gemacht.
Aber es sind 2 oder 3 CDs, oder?
Also ich glaube, es sind 2 oder 3 CDs. Ja. Ich muss dazu natürlich nochmal sagen, das ist alles schon einige Jahre her. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz so genau und muss mich da selber konzentrieren, was ich damals so geschrieben habe. Das war ja vor meiner Zeit, bevor ich Lektor war. Also das muss 2006 oder 2007, wahrscheinlich steht es dabei gewesen.
2006 hast du geschrieben.
2006, ja.
Ja, Mensch, dann, wir haben jetzt die Leserin schon einen Weihnachtsgeschenketipp auf jeden Fall. Nachher kommen bestimmt noch mehr. Bevor es ihr aber zu Weihnachtsgeschenketipps kommt, kommen wir noch zu was ganz Heißem.
Die, oh, ah, heiße Kartoffel.
Genau, diesmal wollen wir dich fragen, wem gehört eigentlich der Text? Wenn ihr als Verlag einer Autorin, einem Autor einen Text sozusagen abkauft, ist das irgendwie euer Text? Aber ist das dann wirklich euer Text als Verlag und warum ist das okay? Was habt ihr getan, dass ihr sozusagen das Recht habt, jetzt es euren Text zu nennen, außer einfach ganz viel Geld zu bezahlen? Und wem gehört der Text, wenn die Autorin tot ist irgendwann oder 20 Jahre später? Genau, in diesem Rahmen soll sich unsere entspannte heiße Kartoffel bewegen. Also vielleicht zuallererst die Frage, was, du hast vorhin ja schon ein bisschen darüber gesprochen, aber was macht ihr, dass aus dem Text der Autorin, des Autors, euer Buch wird? Also warum ist das so viel, dass das okay ist, dass das sozusagen, ich weiß nicht genau, was das rechtlich ist, geistige Eigentum oder so, ist dann ja bei euch, oder?
Also tatsächlich verbleibt ein bestimmter Teil des Rechts verbleibt immer bei der Autorin oder beim Autor und fällt auch an ihn oder sie zurück. Das ist vertraglich geregelt nach 10 oder 15 Jahren. Es gibt auch unbefristete Verträge. Gab es früher mehr, dann bleibt es dauerhaft beim Verlag, bis es, wie wir alle wissen, 70 Jahre nach dem Tod des Autors erlischt und dann ganz frei wird. Also ein Text, wo der Autor 70 Jahre tot ist, den darf theoretisch jeder nachdrucken oder übersetzen. Vorher nicht. Vorher muss man die Erben fragen oder eben den Autor selber. Also wir nehmen den Text ja niemanden weg. Wir verkaufen, und das ist wirklich bis ins aller Kleinste geregelt, wir kaufen die Verwertung des Textes und den Vertrieb eines Textes am Autor ab. Das geht allerdings schon so weit, dass der Autor auch, wenn er jetzt sagt, ich möchte ein Hörspiel zum Beispiel daraus machen, dass wir in der Regel die Hörbuchrechte und Hörspielrechte haben und dass sich dann der das Hörspiel machen möchte, erstmal mit uns, mit dem Verlag einigen muss. Wobei wir dann natürlich wiederum den Autor fragen würden, ob ihm das alles recht ist und passt. Also es passiert überhaupt nichts ohne den Autor. Dass wir das machen, hat natürlich schon einen, glaube ich, großen Grund. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Text allein ist ja noch nicht das fertige Buch. Und abgesehen davon, dass ich persönlich als Lektor schon mal sehr, sehr viel Arbeit reinstecke, auch ganz viele Überstunden in der Regel, und den Text mitforme in manchen Fällen. Also sogar wenn man das weglässt und sagt, ich habe einen ganz perfekten Text, da muss man wirklich fast gar nichts mehr machen, ist es ja die Arbeit des Verlages, die diesen Text dann zum fertigen Buch macht, den jeder und jede draußen kaufen kann. Und da steckt ganz viel drin. Da muss ein Cover entwickelt werden. Da müssen, also unabhängig von der inhaltlichen Arbeit des Lektors, da müssen Klappentexte geschrieben werden. Da muss ein Titel gemacht werden, den oft zum Beispiel ich mache oder der oft von mir kommt, der auch oft von den Autoren kommt. Auch oft ist es ein Zusammenspiel und man berät sich und dann kommt nochmal jemand anderer und hat eine andere Idee. Und dann ist es natürlich so, also jetzt ganz, ganz schnöde vertrieblich gesehen, der Autor kann den tollsten Text haben, aber was soll er denn damit machen? Soll es unter ein Kopiere legen und dann die kopierten Blätter in die Buchhandlungen tragen, was im Übrigen gar nicht so teuer ist, gar nicht so billig ist, ein Buch zu kopieren. Heute lesen wir ja nicht mehr so viel Kopiertes. Also das heißt, ein Buch zu produzieren, kostet sehr, sehr viel Geld, ein Buch schön zu drucken. Es wird ein Layout gemacht. Ich habe ganz tolle Kollegen, die gestalten ein Buch, die suchen. Die haben hunderte von Schrifttypen. Die suchen einen Schrifttyp aus, der für dieses Buch passt. Da beraten wir uns manchmal und sagen, ja, wir hätten es gerne noch ein bisschen literarischer, ein bisschen zugänglicher oder ein bisschen unterhaltsamer oder sowas. Also diese Arbeit, die wir als Leserinnen und Leser eher so unbewusst wahrnehmen, dass wir ein schönes Buch gerne in die Hand nehmen, das ist alles eine Arbeit, die der Verlag macht, abgesehen davon, dass eben der Verlag das Buch vertreibt und Rowald, darf ich glaube ich unbescheiden sagen, hat ein sehr, sehr gutes Vertriebssystem. Das heißt, ich habe Kollegen, die treffen alle Buchhändler, die haben mit allen Buchhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kontakt. Und ein Buch zu produzieren kostet, sagen wir mal ganz grob, mehrere 10.000 Euro. Das heißt, auch ein Lektor, der einen ganz tollen Text hat, kann nicht einfach, sogar wenn er mehrere 10.000 Euro hat, gibt auch solche Fälle, dass es Leute gibt, die ein Buch selber drucken lassen. Er hat nicht das Vertriebssystem. Er kommt gar nicht in alle Buchhandlungen und Buchläden und alles. Er kommt da gar nicht überall rein. Wir leben ja in einer Zeit, da haben wir über das Internet alles verfügbar. Aber wenn ich alles verfügbar habe, dann habe ich auch nichts mehr verfügbar, weil ich finde ja vielleicht die Sachen gar nicht, die mich wirklich interessieren. Und wenn ich in die Buchhandlung gehe, liegt da natürlich eine große Auswahl von Büchern. Und die ist ausgewählt, natürlich nach den Kriterien aller deutschen Verlage, die sagen, das finden wir eine interessante Geschichte, die was Neues erzählt. Und das ist die Arbeit, ganz, ganz verkürzt gesagt, da könnte ich jetzt noch sehr viel mehr sagen, die der Verlag macht und weshalb wir dem Autor etwas abkaufen, wofür wir im Grunde ja auch Geld bezahlen. Also der Autor macht's ja nicht, gibt uns diese Rechte ja nicht umsonst. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir viele Bücher quasi aus Idealismus machen, weil wir sie einfach ganz toll finden und wir wissen nicht, ob wir wirklich Geld damit verdienen werden.
Aber ihnen sozusagen eine Bühne bieten wollt.
Genau.
Aber wird denn die Verhandlungsposition der Verlage in letzter Zeit schwieriger, da einige Aufgaben, die der Verlag die letzten Jahrzehnte allein oder Jahrhunderte allein nur wahrnehmen konnte, eben was du gesagt hast, Bücher zu vervielfältigen, Bücher in die Büchereien zu bringen, wo die Autorin gar keinen Zugang gehabt hätte, das so zu machen, durch sozusagen den neuen, durch Möglichkeiten für kleine Selbstverlage, durch sozusagen E-Book-Erstellungen, die ja theoretisch im sozusagen zu Hause alleine geht oder viel einfacher geht, als es möglich gewesen wäre, ein eigenes Buch zu drucken. Ist dadurch eure Position schlechter beziehungsweise die der Autorinnen stärker geworden?
Ich glaube nicht, dass unsere Position schlechter oder die Autoren stärker geworden sind, weil die Autoren sind dann stark, wenn sie tolle Sachen schreiben. Wenn jemand etwas im Selbstverlag macht, hat er ja das gleiche Problem, dass ich das zwar irgendwie bei Amazon oder sonst wo kaufen kann, aber neben Hunderten oder Tausenden anderen Büchern und dann erreich mal die Leser, die das wirklich interessiert. Also das ist ja, es gibt einige Fälle, wo Sachen dann auch erfolgreich geworden sind. Also das ist natürlich so. Aber man ist nicht wirklich sichtbar, wenn man irgendwo im Internet steckt und hat in dem Sinne auch keine Möglichkeit sozusagen, ja.
Also der Verlag als Sichtbarkeitsmachung und Qualitätsoptimierung wäre sozusagen das Verkaufs-
genau.
Oder sozusagen das Argument.
Ja. Genau, ja.
Cora, du hattest auch noch was?
Naja, ich hatte auch das mit dem Selbstverlag so ein bisschen mich gefragt. Beziehungsweise, du hattest ja eben auch erzählt, dass ja die Arbeit des Verlags eben auch vor allem diese Vermarktung ist und irgendwie zu sagen, naja, wir legen das den LeserInnen ans Herz und uns kann man vertrauen und wir machen die Werbung und wir haben den Kontakt zu den Leuten, die das vertreiben. Ich frage mich aber so ein bisschen, also jetzt auch wenn ich so an sowas wie so Schriftgestaltung oder auch irgendwie Covergestaltung denke, ich denke schon, dass da auch was hinterherkommt, dadurch, dass das Internet so viele Sachen so accessible für viele Leute macht. Also man kann sich sehr viel plötzlich selbst beibringen, man hat plötzlich sehr viele visuelle Eindrücke und kann, wenn man sich dahinter klemmt, auch sich Gedanken machen, ja, okay, wie würde ich das denn jetzt machen? Das ist ja jetzt nicht nur ein Manuskript, sondern ich könnte mir jetzt auch überlegen, was benutze ich für eine Schriftart, wie würde ich ein Cover gestalten? Ich habe das in meinem Umfeld auch schon irgendwie in so Scenes und sowas gemacht und da ist ja dann irgendwie auch der Wunsch total da, das so selbst gestalten zu können. Jetzt weiß ich aber auch gar nicht so ganz genau, worauf ich damit hinaus will. Ich frage mich nur trotzdem, ob diese Anarchie, die ja irgendwie das Internet und diese Selbstverbreitung mit sich bringt, nicht irgendwie auch super wertvoll ist.
Die ist, du hast natürlich vollkommen recht, man hat heute ganz andere Möglichkeiten, sich selber Gedanken zu machen und zu recherchieren und auf Ideen zu kommen. Und in diesem kreativen Anarchismus ist das Internet natürlich ganz, ganz toll und kann auch toll sein. Und ich meine, wir alle leben mit dem Internet und es verändert und bereichert unser Leben. Bereichert es vielleicht nicht nur, aber verändert es auf jeden Fall. Bereichert es, nimmt auch andere Dinge weg. Was den Büchern insgesamt aber das trifft alle Bücher und alle Lesenden, das Leben bestimmt schwerer macht, sind die neuen Unterhaltungsmöglichkeiten. Das sind Netflix und all diese Dinge. Das ist die Aufmerksamkeit, die das Internet als solches von der Konzentration abzieht und von dem, was ich am Abend machen kann und womit ich mich beschäftige. Das merken natürlich die Verlage. Vor 50 Jahren gab es nicht so viele Möglichkeiten. Da konnte man im Fernsehen ins Kino gehen, ins Theater oder was lesen. Und auf dem Land konnte man, wenn man nicht in der Stadt lebte, eigentlich nur lesen oder Fernsehen. Und noch früher konnte man noch nicht mal Fernsehen. Und heute können wir alles übers Internet ansehen. Also das Kreative ist natürlich auch ganz, ganz positiv. Das ist aber in dem Sinne nicht eine Konkurrenz zu den Verlagen, weil es natürlich jedes Jahr werden wahrscheinlich hunderte von Romanen in Deutschland geschrieben, die, ich möchte das gar nicht beurteilen, aber die nicht veröffentlicht werden. Vielleicht, weil sie eben doch nicht so originell sind. Und weil sie dann vielleicht auch wirklich niemand lesen würde. Wenn die jetzt alle im Internet zu haben sind, da spricht nichts dagegen. Aber die wenigen tollen neuen Stimmen zu suchen, das muss ja eigentlich jemand leisten. Oder ich sag's vielleicht nochmal anders. Wir machen hier auch übersetzte Literatur. Und wenn ich einen Roman übersetzen möchte aus dem Polnischen oder aus dem Russischen, dann kostet es sehr viel Geld. Da muss ich erstmal einen richtigen guten Übersetzer haben, weil ein nicht so guter Übersetzer macht es vielleicht nicht so, dass es jemand lesen möchte. Und dann muss es hier erstmal jemanden geben, der sagt, das ist ein ganz tolles neues Buch aus Russland. Das müssen hier eigentlich, das wird hier auch Leute interessieren. Und das leistet das Internet überhaupt nicht von alleine. Also da brauchen wir diese klassischen Kommunikationswege, die der Verlag bietet.
Wie ist es normalerweise, wenn ich jetzt bei Rowohlt Berlin, ihr veröffentlicht meinen Roman und ich möchte aber selber das Hörbuch machen, weil ich habe mir zu Hause ein Mikrofon gekauft und denke, das werde ich da wohl hinkriegen. Also wie sprecht ihr da mit mir, um mir das auszureden oder zu sagen, probier mal ein Kapitel und dann sehen wir weiter oder?
Dann würde ich zu dir sagen, du sprichst ganz toll, weil du so viel Podcast-Erfahrung hast, aber pass mal auf, wenn jemand wirklich den Roman als Hörbuch machen möchte, was hier nicht bei allen Büchern passiert, sondern nur bei wenigen, das muss man sagen, dann wird der einen ganz tollen Schauspieler oder eine tolle Schauspielerin engagieren, die dein Buch dann einliest. Ist es nicht vielleicht ein bisschen interessanter und verlockender für dich? Außerdem wird er einen Vorschuss bezahlen. Du kriegst Geld dafür, du musst es nicht selber machen. Außerdem wird er unser Cover übernehmen und toll gestalten und er wird überall zu haben und zu vertreiben sein. Wie willst du dein Hörbuch denn selber eigentlich verkaufen? Das würde ich zum Beispiel sagen.
Ich würde einen Link auf meiner Homepage anbieten, aber gut, okay.
Also das muss das Internet.
Du würdest jetzt nicht sofort sagen, mach das doch mal, Richard, das ist eine sehr gute Idee, sondern du sozusagen hättest auch da lieber den Weg über einen Hörbuchverlag.
Auf jeden Fall und unbedingt. Und ich würde natürlich auch argumentieren, dass, das würde ich schon sagen, dass dann das Buch, das du machst, ja ein ganz kleines Stück weit auch unser Buch ist. Und was spricht denn, ich würde sagen, es wäre ja dumm zu sagen, ich lehne die, sagen wir mal, paar tausend Euro Vorschuss von einem tollen Hörbuchverlag ab, der das professionell produziert. Warum willst du es denn selber machen? Also warum möchtest du es denn selber machen, würde ich zurückfragen.
Um selber zu bestimmen, wo es verkauft wird.
Ja. Ja, weil du die 10 Käufer dann selber kennst, die es kaufen werden. Wären dir genau. Da die 1000 Käufer nicht lieber?
Tja. Naja, also für eine Frage von Kontrolle irgendwie über sowas behalten. Und also da würde mich auch mal so interessieren, wie gehst du mit den AutorInnen um? Wie viel Fingerspitzengefühl und psychologisches Geschick braucht man da mit so KünstlerInnen-Egos?
Also mit den meisten Autoren arbeite ich eigentlich ganz, ganz glatt und sehr, sehr angenehm. Das ist eine verkehrte Vorstellung, dass man denkt, Autor und Lektor streiten sich die ganze Zeit um einzelne Worte oder sowas. Also wenn es so weit kommt, was natürlich mal passiert, das kann produktiv passieren, das kann auch mal negativ passieren, kommt aber nicht so oft vor, dann hätte ich schon ganz viel verkehrt gemacht und deswegen ist das völlig richtig. Also man braucht natürlich ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl und Diplomatie dafür. Also ich muss natürlich, wenn ich einen Autor überzeugen möchte, dass er die Geschichte ein bisschen ändert, muss ich ihm das natürlich schmackhaft machen. In der Regel ist es gar nicht so schwer. Also ich merke ja ein bisschen, was der Autor will und worauf er hinaus möchte. Und dann sage ich ja vielleicht, du, ich sehe doch, dass dich hier eigentlich diese Figur viel mehr interessiert als die anderen. Dann erzähl von der doch noch ein bisschen mehr und mach den Konflikt von der Figur doch viel klarer noch und lass den anderen Konflikt ganz weg. Und in der Regel ist es dann so, dass die Autorin sagt, ja, du hast recht, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich fand es eigentlich auch schon überflüssig. Also das ist ja nicht so, dass man da quasi im luftleeren Raum vorbei aneinander argumentiert und nicht was ganz anderes möchte als die Autoren, sondern eben man hat ja ein ähnliches Ziel eigentlich, was bei der Geschichte rauskommen soll.
Aber da würde ich auch noch ein bisschen einhaken wollen. Also ich studiere Kunst und da haben wir natürlich auch irgendwie Besprechungen über Arbeiten. Und ich kenne das auch irgendwie aus so Kreisen, wo man sich vielleicht mal Texte vorliest und so. Und ich habe schon manchmal den Eindruck, es gibt Situationen, da möchte vielleicht der Text oder das Werk oder irgendwie die Arbeit was anderes als der oder die Schöpferin. Also wie betrachtest du da deine Rolle? Bist du quasi eher so der Anwalt des Textes oder irgendwie, also arbeitest du mit Text oder mit Mensch?
Mit beiden. Und es ist natürlich auch so, dass ich in den Texten manchmal Sachen sehe, die der Autor vielleicht nicht selber sieht. Also da steht vielleicht dann ein Satz über die Mutter und ich sage dann, du, da schreibst du doch über deine eigene Mutter, das würde ich mal lieber rauslassen oder sowas. Oder wenn du dieses Eheproblem hier so genau beschreibst, dann ahnt doch jeder, dass das irgendwie was Persönliches ist. Das spürt man auch an ganz vielen Stellen, wenn Leute von persönlichen Dingen sprechen. Mhm. Und dann ist meine Aufgabe vielleicht sogar ein bisschen, die Autorin zu bewahren, irgendwas zu Persönliches zu machen, wobei man natürlich auch nicht, der Autor ist nie das Gleiche wie der Erzähler, das wissen wir ja auch alle. Aber natürlich ist es auch so, dass der Text ein Eigenleben hat und ein Eigenleben entwickelt und manchmal etwas, von dem der Autor vielleicht gar nichts, nicht auf den ersten Blick was ahnt, wenn er es hinschreibt, weil er da ja auch gefangen ist im Schreiben und in seiner Geschichte. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zu bildender Kunst, die natürlich viel freier und autonomer funktioniert, wo es noch viel stärker auf Originalität ankommt und auf etwas Unvorhergesehenes. Eine Geschichte muss ja schon immer auch bestimmte Erwartungen erfüllen. Und eine Geschichte muss gut erzählt sein. Und dafür gibt es, glaube ich, sehr, sehr klare Kriterien. Eine Geschichte möchte zum Beispiel einfach ganz viele Menschen erreichen. Und deswegen fand ich deine Frage mit dem Hörbuch, Richard, eben etwas merkwürdig, weil du sagst, du willst kontrollieren und steuern. Das widerspricht eigentlich jeder Intention eines Autors. Ein Autor möchte doch eigentlich, dass seine Geschichte von ganz, ganz vielen Leuten gelesen wird. Sonst muss man sie ja gar nicht erzählen. Also da möchte ich ja nicht steuern. Ein Kunstwerk dagegen soll eigentlich nur von ganz wenigen Leuten, eigentlich nur von einem einzigen gekauft werden und dann für möglichst viel Geld. Also da haben wir ganz große Unterschiede, glaube ich, über die man lange nachdenken könnte.
Mhm. Mir ist gerade eingefallen, wo du das Thema Mutter gesagt hast, dass als berühmter Autor hätte Erich Kästner dann vielleicht einen Lektor gebraucht, der die ganzen Verweise auf seine Mutter eventuell mal rausgenommen hätte. Nochmal zur heißen Kartoffel. Wenn die Autorin das Buch bei euch veröffentlicht hat und dann auf Lesereise geht, liest sie aus dem Buch vor. Ist das, also inwiefern muss das abgesprochen werden? Es ist ja dann nicht mehr ihr Buch, es ist ja euer Buch. In welchen Situationen muss sie fragen, ob sie aus eurem Werk vorlesen darf, wo ihr Name draufsteht?
Also das muss sie natürlich nicht. Ich müsste jetzt da in den Verlagen nachschauen. Da sind also die persönlichen eigenen Lesungen, glaube ich, sind da entweder explizit ausgenommen oder es ist natürlich auch so, es gibt auch so Grenzfälle, wo eine Autorin sagt, da würde ich gern eine Seite veröffentlichen und dann müsste man eigentlich das alles klären und abfragen. Da müssten theoretisch auch 20 Euro fließen oder sowas. Da muss man sagen, du, wegen der 20 Euro, die Zeitung jetzt bezahlen würde, da tun wir jetzt nicht. Das ist ja gut für dich. Ich will ja, dass es der Autorin gut geht mit ihrem Buch. Und wenn sie viele Lesungen hat, ist das ja toll und ist das ja auch ein gewisser Werbeeffekt für das Buch. Sobald jemand anderer aus diesem Buch lesen würde, ist es natürlich was anderes. Dann kann ich sagen, nee, das möchten wir jetzt nicht. Das soll wirklich nur der Autor oder die Autorin selber lesen. Es ist ja für manche Autoren auch eine ganz wichtige Einkommensquelle, dass sie aus ihren Werken vorlesen und darüber sprechen. Es gibt Autorinnen, die haben ganz viele Lesungen, die lesen ein paar Dutzend Mal im Jahr und dann verdient man auch wirklich Geld dabei, was ja toll ist. Es gibt auch Bücher, die sich vielleicht einfach nicht so zum Lesen eignen oder auch Sachbücher. Da gibt es nicht so viele Lesungen, das müssen die Leute selber lesen, sich Gedanken machen, aber da steht ja alles drin. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Fälle, aber die Autoren müssen nicht bei uns anfragen. Ganz im Gegenteil, ich habe zwei wunderbare Kolleginnen, die helfen sogar, Lesungen zu organisieren. Also wir bieten die Bücher sogar ganz aktiv an. Wir produzieren sogar einen kleinen Lesefolder, wo das drin steht, welche Bücher wir quasi besonders zum Lesen empfehlen würden. Da gibt es oft das umgekehrte Missverständnis, dass Autoren meinen, der Verlag müsste Lesungen organisieren. Und da muss ich leider oft erklären, das ist etwas, das können wir gar nicht machen, weil da müsste man für jedes Buch ja fast schon einen eigenen Booker haben. Es gibt auch Autoren, die haben sowas, weil sie eine bestimmte Art von sehr unterhaltsamen Büchern schreiben, die dann wirklich eigene Buchungsmanager haben, die für die Lesungen organisieren. Aber das können wir nicht leisten. Da müssten wir doppelt so groß sein und eine ganz neue Sparte aufmachen. Aber wir helfen dabei auf jeden Fall.
Und wer organisiert im Allgemeinen diese Lesungstour nach der Veröffentlichung?
Das sind tatsächlich die Veranstalter, die nichts mit uns zu tun haben. Das sind Buchhandlungen, engagierte Buchhandlungen. Da gibt es ganz viele tolle Buchhandlungen, die ja übrigens auch kein Geld damit verdienen. Weil wenn die 10 Bücher am Abend verkaufen oder meinetwegen 30, was schon viel wäre, und die müssen einen Autor einladen, der mit dem Zug kommt, der vielleicht übernachtet, den man abends zum Abendessen einlädt, dann kostet das für die so viel Geld, dass die das wirklich als hoch engagiertes Kulturprogramm machen, weil sie das für natürlich ihre Kunden machen, aber nicht, weil sie mit dem einzelnen Abend da Geld verdienen. Ganz im Gegenteil, sogar wenn sie Eintritt verlangen. Oder Literaturhäuser oder etwas anderes. Also das ist ja einfach sehr, sehr teuer. Es ist im Grunde in vieler Weise auch eine Art von Literaturförderung, die es in Deutschland gibt, die es in anderen Ländern gar nicht so stark gibt. Also diese Autorenlesungen, die wir hier haben, das ist was ganz Tolles. Das ist anderswo gar nicht so üblich für die Leute.
Dann habe ich noch ein letztes, was irgendwie zur heißen Kartoffel passt. Wenn ihr das Manuskript gekauft habt, wie gibt es dann Streitfälle darüber? Gehören euch dann auch die frühen Versionen des Manuskripts, bevor da irgendjemand drauf geguckt hat? Also sozusagen, wo fängt das an, dass es dann noch der Autorin, dem Autor gehört oder dann euch? Musstet ihr euch darüber schon mal streiten oder ist es klar, dass alles, was damit in Beziehung steht, dann sozusagen über euch gehen muss, rechtmäßig?
Das ist auch eine sehr interessante Frage, die, glaube ich, aber eher dann archivarisch, literaturhistorisch wichtig und interessant ist. Also es gibt vertraglich, würde ich jetzt sagen, ich habe noch nie darüber nachgedacht, vertraglich gibt es eigentlich nur ein Manuskript. Es gibt einen Text und das ist der Text, den ich am Ende annehme, wie es offiziell heißt, an dem ich aber da schon längst mitgearbeitet habe. Ich glaube, wenn ein Autor jetzt auf die Idee käme, eine Vorversion anderswo zu veröffentlichen, dann würde das erstens niemand machen, weil das ist dann ja doch so ähnlich, dass man sagt, naja, die Leute lesen eins von den Büchern, aber doch nicht zwei von den Versionen. Also der geistige Inhalt, da gibt es letztlich immer nur einen Text. Ein Manuskript, also wenn jetzt jemand wirklich mit der Hand schreiben würde und sagt, ich habe mal die ersten 100 Seiten habe ich mit der Hand aufgeschrieben, das würde natürlich einfach dem Autor oder der Autorin gehören. Also wenn jetzt jemand ganz berühmt ist und sagt, das kann ich verkaufen oder das spende ich an Marbach, dann würden wir da auch nichts machen. Wir wollen ja gut mit den Autoren arbeiten.
Okay.
Es gibt zum Beispiel Sonderfälle, dass man sagt, der Autor hat vielleicht, sowas hatte ich mal, ein Kapitel geschrieben für einen Roman. Das ist dann am Ende aus dem Roman rausgefallen. Und da hätte er dann schon das Recht, ohne uns wirklich fragen zu müssen, das zum Beispiel in einer Zeitung als eigenen Text zu veröffentlichen. Wobei es natürlich anständig wäre, uns zu fragen und es abzustimmen, weil wir das ja auch für die Pressearbeit oder Öffentlichkeitsarbeit verwenden können. Also es entsteht manchmal auch so ein Bild von einem Widerstreben von Verlag und Autor. Das ist natürlich in Details so, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat, ob das Cover jetzt blau oder rot sein soll. Aber insgesamt natürlich nicht. Insgesamt will ja die Autorin und der Verlag das Gleiche, nämlich Erfolg, viele Leser und Leserinnen. Also wir arbeiten da nicht gegeneinander.
Schön. Das ist doch mal ein schönes Ende der heißen Kartoffel. Oder hast du noch was zum Nachhaken, Cora? Gut, dann haben wir sie etwas.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Dann haben wir sie etwas abgekühlt, die heiße Kartoffel, und sind wieder bei einem freundlichen Miteinander von Autorin und Verlag und kommen jetzt zum übervollen
Post. Post, 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 Post.
Der Briefkasten.
Ja, da haben wir Briefe von unseren ZuhörerInnen oder Fragen. Ich muss mich ja so ein bisschen orientieren. Wir haben ja schon einiges auch thematisch irgendwie abgedeckt jetzt währenddessen. Aber eine Frage fand ich natürlich ganz charmant. Ist der Beruf Lektor ein Trumpf beim ersten Date oder eher nicht so?
Ich würde sagen, also da ich seit über 20 Jahren in einer Beziehung bin, also schon war, als ich diesen Beruf begonnen hatte, eine Beziehung, die sogar dazu beigetragen hat, dass ich unbedingt nach Berlin ziehen wollte, kann ich diese Frage natürlich nicht ernsthaft beantworten. Aber ich würde sagen, wenn man Smalltalk auf einer Party macht, ja, ist es schon meistens eher interessant, wenn man sagt, man ist Lektor beim Ruhwild Verlag.
Ich glaube, es geht auf jeden Fall besser als so IT-Systemadministrator oder so. Da ist Lektor schon besser.
Ja, ich glaube schon. Also es kommen dann schon eher Nachfragen. Auch wenn da manchmal die Frage kommt, machst du eigentlich was anderes, außer die Kommas zu korrigieren? Aber das habe ich ja beantwortet.
Ja, ich muss mich gerade echt, das sind so viele Fragen dieses Mal. Ich muss erst mal gucken.
Ich antworte ganz kurz.
Nein, das sind auch so schöne Fragen.
Also, ja. Richard, du kannst auch welche stellen, ne? Welche sind dir denn aufgefallen?
Die ist mir aufgefallen. Auch so richtig eine von ganz tief unten kam auch die Frage, wie komme ich bei Rowohlt rein?
Da müssen wir jetzt zurückfragen, als Autor oder als Lektor?
Genau, das hat Richard auch gefragt.
Das habe ich auch sofort zurückgefragt. Ach, ihr wollt alle Lektor werden? Aber nein, die wollten alle ein Buch veröffentlichen, die Öden.
Leider der steinige Weg, wie alle anderen Bücher zu uns kommen, herschicken, schauen, was passiert. Man muss gerechterweise sagen, es werden mehr Manuskripte geschrieben als Bücher veröffentlicht.
Wäre auch komisch, wenn es andersrum wäre.
Ja, 70 Jahre nach dem Tod geht wieder.
Ne? Stimmt. Aber,
ja. Nee, aber mich würde trotzdem nochmal da auch so als Nachfrage interessieren, wie kommen die Manuskripte genau zu dir? Weil das hat sich, also es ist ja auch oft so, dass Verlage sagen, schickt uns nichts, ne? Wir wollen das gar nicht haben, dann gibt es noch Agenten. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie sind da so die Strukturen?
Wir schauen tatsächlich alles an, was kommt. Gerechterweise muss ich sagen, ich habe in meinem sehr vollen Arbeitsalltag keine Zeit, unaufgeforderte Manuskripte zu lesen. Ich sage das offen, da schauen auch die Praktikanten mal durch und wenn sie was Interessantes sehen, dann zeigen sie es uns. Wir arbeiten natürlich ich kenne alle wichtigen deutschen Literaturagenturen, die mir was schicken, die mir viel schicken, die mir tolle Sachen schicken, auch manchmal Sachen schicken, die nicht so zu uns passen. Das sehe ich natürlich dann schon sehr viel gründlicher und genauer an. Und tatsächlich ist ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, also ich versuche auch aktiv Leute dazu zu bringen, Bücher zu schreiben. Also natürlich, dass ich mit den Autoren, mit denen ich schon arbeite, über neue Stoffe spreche und das entwickle und man drei Ideen diskutiert und natürlich sagt, du, die Idee, auch ich weiß, es ist dein Lieblingsprojekt, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Und ich versuche natürlich, was manchmal auch klappt, Leute, Journalisten, die ganz tolle Themen haben, die über irgendwelche tollen Dinge schreiben, im Sachbuch wie in der Literatur, sagen, sie erzählen so toll. Haben Sie schon mal über ein Buch nachgedacht? Also auch das gehört zu meinen Aufgaben, das aktiv anzuleiern.
Spannend. Genau, dann würde ich gerne mal fragen, hast du schon mal etwas gelesen, das dich dann so reingezogen hat, dass du darüber vergessen hast, zu korrigieren?
Das passiert, ich habe tatsächlich bei manchen Texten, jetzt arbeite ich gerade so aber ich kann noch nicht sagen, was das für eine ist, weil das ist noch nicht in der Öffentlichkeit, die so spannend und so gut sind, dass ich Angst habe, dass mir irgendwelche kleinen Fehler entgehen, weil der Text so toll ist, dass mir dann doch nicht auffällt, wenn das Adjektiv auf einer Seite schon dreimal gestanden hat. Aber jeder Lektor würde jeden Text anders redigieren und würde ein bisschen Sachen anders machen. Wobei, ich glaube, wir sehen schon alle ähnliche Sachen, aber zumindest ist klar, wenn man einen Lektor eine Seite gibt, zwei Lektoren eine Seite gibt, es würde nie die ganz gleiche Seite dabei rauskommen. Dass ich denke, naja, also es ist ein offenes Kunstwerk und wenn ich wirklich das Wort übersehe, dann habe ich es halt übersehen. Also dann werden es die meisten Leser auch nicht als störend empfinden, obwohl das natürlich vorkommen kann.
Richard, hast du noch was du unbedingt fragen willst?
Tristan fragte, hast du mal gelesen, wo du richtig geschockt warst, aus welchem Grund auch immer? aufgrund der des Fehlers oder
vielen Adjektive.
Ich bin natürlich oft ein bisschen geschockt, aber ein Text ist ja kein Mord auf offener Straße vor meinen Augen. Also in dem Sinne geschockt war ich, würde ich eigentlich nicht sagen. Es gibt natürlich Dinge, wo ich denke, das geht überhaupt nicht. Und es gibt auch Dinge, die ich lese, das kann ich so abstrakt, kann ich das sagen. Ich nenne keinen Namen, ich wüsste auch keinen Namen. Es gibt schon Manuskripte, wo ich die eine Seite lese und es richtig peinlich ist und mich schon manchmal frage, jetzt spreche ich sehr offen, aber ich glaube, das darf ich, schon denke, da will jemand einen Roman schreiben und er hat offenbar noch nie einen gelesen, weil sonst wüsste er, dass man das nicht machen kann auf der ersten Seite. Also es gibt schon Sachen, die sind so unterirdisch, dass ich denke, Leute, lest doch lieber die Bücher, es gibt so gute und schreibt sie nicht selber.
Da eine ähnliche Frage auch von, also wird die Grammatik und Rechtschreibung schlechter bei Autorinnen über die letzten Jahre?
Ich beobachte das jetzt seit 10 Jahren, also ich kann das nicht wirklich sagen, aber ich habe die Vermutung, da es vor 100 Jahren und vor 150 Jahren den Beruf des Lektors in der Form nicht gab, dass die Leute, die geschrieben haben, wesentlich sicherer in der Sprache waren. Das glaube ich tatsächlich schon, dass der Umgang mit Sprache, also selber ganz viel lesen und selber auch viel verwerfen, dass man schreibt, dass das vor einigen Jahrzehnten noch eingeübter war, als es heute ist. Das glaube ich ja.
Und jetzt weg von der Grammatik und der Rechtschreibung, was sind sozusagen typische Fehler, die du korrigierst? Du hast ja immer mal schon wieder Sachen angesprochen, aber was sind so was ganz Typisches, wo du sagst, das sprichst du oft an?
Also was ich ganz typischerweise korrigiere oder eher redigiere, jetzt korrigieren wären ja wirklich die Kommafehler und die Reih- und Rechtschreibfehler und sowas, von denen ich auch manche übersehe, weil man kann einen Text nicht auf allen Ebenen gleichzeitig lesen, also grammatikalisch und inhaltlich und so weiter. Aber ich achte auf Wortwiederholungen, weil Wortwiederholungen immer was Plumpes und Unelegantes haben. Man müssen sie sein, weil es künstlich wäre, ein anderes Wort einzusetzen. Ich arbeite darauf, ob das Verb das Richtige ist. Ist da jetzt reißen oder ziehen das bessere Wort für diese Handbewegung? Sehe ich das bildlich vor mir? Das ist etwas ganz Typisches, dass ich sage, da beschreibt jemand eine Szene. Ist es für jemanden eigentlich sichtbar, der das liest? Also man sieht sie nicht wirklich, man hat kein Bild. Es gibt viele Dinge, die können Bilder besser als erzählerische Texte. Aber ein erzählerischer Text vermittelt natürlich auch einen Eindruck von irgendetwas. Sowas korrigiere ich. Wenn ich eine halbe Seite habe, wo nur Landschaft beschrieben wird, dann würde ich sagen, du lieber Himmel, also mal doch besser ein Bild, aber du musst jetzt nicht sagen, dass da eine Eiche neben einer Fichte, neben einer grünen Lärche steht. Da verliert man sofort den Überblick. Das kann Literatur gar nicht so gut. Da muss man wissen, wie man das dosiert, ob man eine Landschaft oder eine Beschreibung eines Zimmers über 3 Sätze oder ob nicht 1 Satz reicht, macht zum Beispiel. Das sind Dinge, die ich korrigiere typischerweise.
Vielen Dank. Das würde mich auch freuen, wenn einige Bildbeschreibungen etwas kürzer wären. Hermine fragt daran anschließend fast schon, also oder ich würde es ein bisschen umformulieren, wenn du den jungen Leuten, die jetzt kurz davor sind, ihr Manuskript zu Rowohl zu schicken, noch sozusagen 3 Tipps an die Hand gibst, worauf sie selber den Text nochmal überprüfen sollen. Was wäre das?
Ich würde sagen, das Wichtigste, wenn man selber schreibt, ist eine ganz große Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ehrlichkeit auf allen Ebenen. Und da muss man ein Stück zurücktreten und sagen, ist mein Manuskript wirklich so, ist die Geschichte so originell, so spannend, dass das ein großer deutscher Verlag, ob das jetzt Surkamp oder Rowohl oder sonst einer ist, wirklich machen kann? Habe ich mal in den letzten paar Jahren andere Debüts gelesen, die bei diesen Verlagen erschienen sind? Was hat die besonders gemacht? Was hat die ausgezeichnet? Kann ich meinen Text vielleicht verbessern in der Weise, dass ich sage, naja, da fehlt vielleicht noch irgendwas. Vielleicht ist es doch noch ein bisschen zu unbesonders. Es gibt viele tolle erzählte Geschichten. Also ihr seht jetzt, ich antworte da sehr, sehr kritisch, aber ich glaube, das muss es auch sein, weil wir sprechen ja dann doch von Kunstwerken und wir sprechen eigentlich von einer Geschichte, die so toll und bannend und spannend sein muss, dass es irgendjemanden interessiert. Wir alle haben unendlich viele Gespräche schon im Leben erlebt, wo jemand ein paar Sätze sagt und ich denke, Gott, ich habe es verstanden, jetzt erzählst du mal ein bisschen kürzer. Wir alle haben schon viele langweilige Gespräche erlebt. Wenn ich einen Roman schreibe oder ein Buch, muss ich mir ja klar machen, dass ich eigentlich von anderen Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, erwarte, dass sie 10 oder 15 oder ich weiß nicht wie viele Stunden lang, so lange wie es eben dauert, ein Buch zu lesen, die Geschichte sich selber im stillen Kämmerchen reinziehen, dass sie nicht fernsehen, dass sie Netflix vergessen, dass sie niemanden treffen, die ich denen erzählen möchte. Und da würde ich sagen, selbstkritisch sein und überlegen, ist die Geschichte, die ich wirklich erzähle, auf allen Ebenen, vom Geschichtsbogen selber bis zu jedem einzelnen Satz, so gut, dass ich das anderen Leuten zumuten möchte.
Schön. Auch hart, aber schön. Dann noch eine Frage, die nicht ganz direkt, aber mittelbar von meiner Tochter kommt. Wie macht man denn bei euch Praktikum? Was gibt es für Praktika? Gibt es Praktika für Leute, die 10 Jahre bei der Zeit geschrieben haben? Gibt es Praktika für Leute, die in der Schule ein Praktikum machen oder im Studium? Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn man das mal bei euch sich angucken will?
Wenn man ein Praktikum bei uns machen möchte, was hoffentlich bald wieder geht, was jetzt ein Jahr lang natürlich nicht ging, dann sollte man studieren, aus bestimmten Gründen, weil ich glaube einfach, dass das, was auch die Praktikanten bei uns machen, also Texte zu sichten, vielleicht mal Titelvorschläge zu machen. Ehrlicherweise, ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Titelvorschlag eines Praktikanten oder einer Praktikantin dann wirklich spät auf dem Buch steht. Das zeigt aber schon das Problem. Also man muss eine bestimmte Erfahrung im Umgang mit Literatur haben. Und die hat man meistens erst, wenn man, naja, 1,5 Jahre was Einschlägiges studiert. Wobei es auch ganz total begabte Leute gibt, die einfach mit 12 angefangen haben zu lesen und die so viel Sprachverständnis haben. Die könnten es auch mit 18 wahrscheinlich schon machen. Aber also man steigt auf relativ hohem Niveau ein, auch wenn es vielleicht manchen Praktikantinnen gar nicht so vorkommt, weil die denken, ich muss doch immer das Gleiche machen. Aber für Schüler ist es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu anspruchsvoll.
Und dann aber auch Bücher, ein Verständnis für Bücher haben, die in euer Portfolio ungefähr passen.
Man darf jetzt also nicht total viel erwarten. Also auch ich wir prüfen uns ja, also ich prüfe mich noch nach vielen Jahren Beruf. Bei vielen Texten denke ich, passt das wirklich zu uns oder ist es vielleicht doch ein bisschen zu leicht oder vielleicht doch ein bisschen zu irgendwas anderes, dass es nicht passt. Also das ist immer eine offene Frage, aber man sollte natürlich schon ein Grundverständnis dafür haben, dass ein literarischer Verlag nicht ein Buch macht, wo auf der ersten Seite irgendwie dreimal der Mondenschein lieblich auf das Liebespaar glänzt, weil das wären Hinweise darauf, dass es wahrscheinlich ein bisschen unterhaltsam ist.
Ja.
Also man sollte ein bestimmtes Verständnis dafür haben, ohne das bei jedem Buch genau sagen zu können, das wäre zu viel verlangt.
Cora, noch eine Frage? Sonst hätte ich noch...
Nee, mach gerne.
Nils fragte, wie lektoriert man, wenn einem die Geschichte nicht gefällt? Also gehen wir mal davon aus, das Buch ist gut, es passt bei euch ins Portfolio, aber warum auch immer, es gefällt dir nicht. Also sozusagen, irgendwas daran gefällt dir nicht. Gibst du es einem anderen Lektor, einer anderen Lektorin oder was machst du?
Ich könnte jetzt sagen, ich mag alle meine Bücher, die ich betreue natürlich. Was auch in gewisser Weise stimmt, weil die Herausforderungen sind ja immer ähnlich. Natürlich gibt es Bücher, wo ich die Autoren selbst zu uns gebracht habe, die mir dann vielleicht, weil natürlich mehr von mir drinsteckt, noch ein bisschen wichtiger sind als ein Buch, dass ich vielleicht betreue, weil der Kollege zu viel auf dem Tisch hat und es das mal zu mir rübergibt. Wobei das ja alles wahnsinnig interessante Leute und Stoffe sind und das eigentlich immer irgendwo Spaß macht. Aber andererseits, ja, natürlich ist es so, wenn man etwas, ja, 9 oder 10 oder auch mal 11 Stunden am Tag macht, dann muss man einfach eine professionelle Routine dafür entwickeln. Dann kann ich da nicht bei jedem Satz sagen, interessiert mich das jetzt persönlich oder gefällt mir persönlich diese Szene. Das können andere Leute, die ihren Beruf ausüben, ja auch nicht. Also dafür habe ich eine gute Schnittmenge von Dingen, die ich wirklich ganz, ganz toll finde.
Ja gut, das war viel aus dem Briefkasten, so viel wie noch nie. Cora, hast du noch eins, was du da rausfischen willst? Wir haben ja ganz vieles jetzt angesprochen.
Ach, ich habe vielleicht sogar noch eine eigene Frage. Also, aber die könnte jetzt auch ein bisschen, Ich weiß auch nicht, ob die sich so leicht beantworten lässt und auch nicht, ob die so konkret ist, aber ich frage mich, wie so gestandene Verlage so damit mit so Gendern zum Beispiel umgehen. Also das ist ja was, was in literarischen Texten jetzt erstmal so nicht unbedingt Platz hat, aber sobald sich das etabliert, kann das ja auch schon wieder ein Milieu markieren, wenn das Leute innerhalb eines Textes tun. Und also ich weiß nicht, wie ist da so die Stimmung? Wie verhaltet ihr euch dazu?
Also wir gendern in der internen Kommunikation natürlich. Ich finde es meistens einfach schöner und eleganter, liebe Kolleginnen und Kollegen zu schreiben, als es anders zu machen. Ich weiß ja auch meistens genau, wen ich anspreche. Also ich muss an niemanden denken, den ich vielleicht nicht kenne und den ich verkehrt ansprechen könnte. Dann würde ich natürlich sagen, Romane sind natürlich Kunstwerke, es sind ästhetische Werke. Und da wird ja in der Regel eine konkrete Geschichte erzählt. Ich hatte also das kann ich gar nicht allgemein beantworten, aber ich könnte mir jetzt spontan gar kein Buch vorstellen, wo man sagen würde, da muss man immer durchständern, gendern oder Sternchen setzen oder sowas, weil das in einem erzählerischen Text vielleicht gar nicht so passt. Und auch bei Sachbüchern, wir können ja auf eine gewisse Ästhetik oder Genauigkeit achten. Das Gendern hat ja auch viel mit Abkürzen zu tun, dass man sagt, man muss. Also meistens wird es ja in Ansprachen verwendet, in funktionalen Texten und nicht in Kunsttexten oder auch erzählerischen Sachtexten, die das genau beschreiben können. Ich hatte kürzlich einen sehr interessanten Fall, wo eine Autorin ein Buch geschrieben hat, der das auch sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Und die hat am Ende dann ein bisschen gegendert und gesagt, meine Freundinnen oder die Freundinnen oder sowas meiner Kinder, wo das im Jetzt spielte. Sie hatte diese Version auch ein paar Mal, wo sie aus ihrer eigenen Kindheit erzählt hat, als sie in der Schule war, in den 80er, 90er, dann habe ich gesagt, du, das empfinde ich als nicht passend, weil damals hätte man das ja noch nicht gemacht. Also das ist ja eigentlich eine anachronistische Form, die man heute auf die Zeit überträgt. Du erzählst das ja aus der Sicht von damals, da passt es irgendwie nicht. Und da haben wir uns auch sehr klar geeinigt natürlich. Also es ist, glaube ich, ein hohes Bewusstsein da, das müssen wir haben. Ich finde aber schon, man muss natürlich auch darauf achten, was ein ästhetischer, erzählerischer Text kann, der vielleicht viel feinere Möglichkeiten eben dann am Ende hat, als das sehr funktionale Gender-Sternchen oder dergleichen.
Das ist auf jeden Fall wieder eine heiße Kartoffel. Wie sozusagen sprachliche Errungenschaften auf Texte in der Vergangenheit angewandt werden sollen oder nicht.
Ja, auch ob das so ein blinder Fleck ist, weil es sich irgendwie in so einem Kunstfeld bewegt und man sagen kann, nee, da geht uns das nichts an oder so, aber vielleicht, also, ne?
Ja.
Ich glaube, das, vielleicht sage ich noch was anderes dazu kurz. Also das Gendern ist ja wirklich eine ganz sprachpragmatische Sache auf der Oberfläche. Und ich betreue ja viele, viele Bücher, wo das viel, viel tiefer geht. Also den Roman, den ich ihm erzählt habe, das ist ein Buch von Lena Gorelik, Wer wir sind. Da klingt es ein bisschen im Titel schon mit, obwohl jetzt Geschlechterdifferenz nur eine von vielen Fragen ist in diesem Buch. Dieses ganze Buch ist ja emanzipatorisch und da geht's die ganze Zeit um solche Fragen. Wie verhalte ich mich als Frau oder Mädchen? Was wird von mir erwartet unter bestimmten Umständen? Also ich würde im Gegenteil sagen, wir sind ja viel, viel mehr an der Speerspitze oder auch die bestimmt auch nicht in jedem Buch, ne? Das will ich jetzt auch nicht behaupten, die wunderbare Autorin, die hier auch eine große Rolle spielt, Kirsten Fuchs, die ganz tolle, ganz erzählerische Bücher schreibt über Mädchen, die ihr Leben in die Hand nehmen und das wahnsinnig toll macht. Also die ist ja viel weiter, die muss da nicht gendern, weil das, was sie erzählt, da schon meilenweit voraus ist.
Da ist mir auch noch eine Frage eingefallen, fast zusammenhanglos. Wenn du Autoren, auf deren Manuskript du wartest, schaust du auf deren Twitter- und Instagram-Profilen, wie weit sie sind, ob sie Fortschritte gemacht haben?
Das tue ich tatsächlich nicht, weil ich nicht bei Twitter und Instagram unterwegs bin. Ich würde dem auch ein bisschen misstrauen. Ich weiß natürlich, dass manche Autoren das genau da dann sagen, aber ich würde eigentlich denken, dass die Kommunikation zu mir oder zum Verlag wichtiger ist, als das jetzt in irgendeine Öffentlichkeit zu geben. Ich würde auch jeden davor warnen und zu sagen, das Buch ist fertig, wenn es das noch gar nicht ist. Also ich hoffe doch, dass ich mit den meisten Autorinnen und Autoren, mit denen ich arbeite, ein direkteres Kommunikationsfeld habe, als die ganz große Öffentlichkeit, die dann sowas erfährt.
Schön. Ja, okay, dann machen wir den Briefkasten jetzt mal zu. Den Rest knüllen wir wieder rein. und haben Zeit für Werbung und Empfehlungen. Hast du Werbung und Empfehlungen, die du jetzt der Weltöffentlichkeit teilen möchtest, mit der Weltöffentlichkeit teilen möchtest?
Ich möchte natürlich keine Werbung für eigene Bücher vom Bücher vom Robert Verlag machen, aber wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, hören ja auch Leute zu, die anfangen zu schreiben und die selbst schreiben und vielleicht noch nicht veröffentlicht haben und das gerne möchten. Also ich würde sagen, ist völlig egal, was man liest. Hauptsache man liest. Man kann ruhig Sachen lesen, die man vielleicht noch nicht so ganz versteht. Also wir leben ja in so einer Welt, wo alles so genau zugeschnitten ist und wo man denkt, ich lese eigentlich nur die Dinge, die mich selber total interessieren, sofort von Anfang an. Ich glaube, da macht man Fehler. Ich glaube, man muss immer neugierig sein, gerade auf die Dinge, die man noch nicht so ganz versteht. Und es macht überhaupt nichts, wenn man ein Buch liest, wo man vielleicht nicht jeden Aspekt und alles versteht. Vielleicht versteht man es später und hat dann viel mehr davon. Wenn es ein Buch gibt, das ich empfehlen würde, und es ist tatsächlich ein Robert-Buch, das ist aber ein Taschenbuch, das kann man ganz billig kaufen. Es gibt den Literaturkritiker James Wood, der ist Engländer, lebt aber in New York und ist ein ganz wichtiger amerikanischer Literaturkritiker. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst des Erzählens. Und er plaudert eigentlich so ganz, ganz einfach dahin, was große Autoren der Vergangenheit und auch der Gegenwart machen und wie sie es machen und wie unglaublich geschickt und raffiniert sie Figuren charakterisieren und Szenen beschreiben und ihre Geschichten zu erzählen. Und wenn man diesen James Wood liest, den ich also wirklich nur empfehlen kann, wenn man sich selber fürs Schreiben interessiert und schreiben möchte, da erfährt man ganz viel, was in einem vielleicht ganz einfachen erzählenden Satz, der einfach nur so eine Figur beschreibt, was da alles drinsteckt und wie raffiniert ganz einfache Sachen sein können und was in Literatur alles stecken kann. Also ein ganz tolles Buch.
Schön. Cora, hast du was zu empfehlen heute?
Ja, ich habe zwei Sachen zu empfehlen. Das eine ist ein Underdog-Buch und da bin ich jetzt gerade eben auch erst drauf gekommen, weil ich dachte, genau, eben ein bisschen Sachen zu lesen, die einen vielleicht irgendwie fordern oder vielleicht auch ein kleines bisschen überfordern, dass das manchmal gut sein kann. Und da ist mir ein Jugendbuch eingefallen, das ich irgendwie, glaube ich, mit 13, 14 zum ersten Mal gelesen habe und nicht alles kapiert habe. Und dann gab es aber irgendwie so eine, dann ist es nur ein ganz kurzer Zeitraum, in dem es vielleicht genau für so eine Altersklasse passt. Und dann ist man ein bisschen zu alt für die Thematik, aber dann versteht man erst die Referenzen so. Und das ist Die Nackten von Iva Prochaskova. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen. Der ist beim Fischer Verlag, habe ich gerade nachgeguckt. Und das ist ein ganz guter Sommerroman, wo aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird und der ein bisschen ungemütlich ist und eben auch so ein paar schon erwachsenere Referenzpunkte drin hat als so der typische Jugendroman. Genau. Und das zweite ist total banal, was ich empfehlen möchte. Das habe ich wieder entdeckt. Es ist Cookie Clicker. Das macht total süchtig. Man das klickt Spiel. Einen Keks im Internet an, ja. Und kann sich total hochleveln. Es ist reine Zeitverschwendung, aber ich bin wieder süchtig.
Auf jeden Fall, ja. Habe ich auch vor vielen Jahren mal gespielt. Dann kauft man irgendwelche Bäckereien, die schneller Cookies herstellen ja. und Space Stations, die schneller
und Omas, und die einem dann ja. Cookies backen. Ja.
Also sozusagen ein Spiel völlig losgelöst von allem Erzählerischen. Es geht nur ums Aufleveln. Ja.
Ja.
Genau. Es ja. ist eigentlich eine eigene Kommentierung dessen, was Spiele auch sind, aber nicht nur sein sollten.
Ja, ist auch vor allem, das ist genau, das ist dann so der Urlaub, den man mit dem Hirn machen möchte, wenn man vorher ein anspruchsvolles Buch gelesen ja. hat.
Ja, ich möchte heute gar nicht jetzt empfehlen, sondern meine kurze Empfehlungszeit nutzen, um einen Vorschlag Wilhelm zu unterbreiten, der mir vorhin beim Podcast gekommen ist. Nämlich, dass wir dich irgendwann nochmal einladen können in irgendeiner Form, um mit dir einen Text zu besprechen, den wir dir vorher geschickt haben, den wir sozusagen im Rahmen des Vereins irgendwie, dass man also sozusagen sieht, das ist der Text, jetzt haben wir dem einem Lektor gegeben, was sagt ihr dazu? Was wären sozusagen normale Notizen, die man zu einem Text bekommt?
Du machst es sehr, sehr geschickt, weil jetzt haben sie ja alle gehört und jetzt kann ich ja nicht mehr aus. Aber ich mache das natürlich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das können wir gerne mal machen, wenn es die Zuhörerinnen und Zuhörer hier nicht langweilt. Aber vielleicht nicht nächste Woche natürlich, aber auf das können wir gerne machen. Klar, ja. Super.
Irgendwann, wenn du wieder ein bisschen Ruhe hast, vielleicht in den nächsten Sommerferien irgendwann, wenn nicht ganz so viele Texte reinkommen. Genau.
Sehr okay. gerne.
Vielen Dank, da habe ich hier geschickt ein Versprechen abgerungen. Da klopfe ich mir selber auf die Schulter für dieses geschickte taktische Vorgehen. Und bedanke mich nochmal ganz doll, dass du da warst. Vielen Dank. Danke auch Cora, dass du da warst.
Ja, danke auch, dass du moderiert hast, Richard. Und danke auch, Wilhelm, fürs Dasein. Ich fand das wirklich sehr spannend. Das hat einen großen Spaß gemacht.
Ja, wir haben wieder über.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern, weil es so spannend war. Dann grüßen wir nach draußen, machen die schöne Schlussmusik an, sagen nochmal, dass immer noch fünf Plätze frei sind bei der Schreibwerkstatt. Meldet euch schnell noch an, wenn ihr noch einen Platz ergattern wollt, oder sagt Freunden, Bekannten Bescheid, die noch zur Schreibwerkstatt kommen wollen, vom 29. Juli bis zum 1.8. in Werftpool. Genau, und sonst gehabt euch wohl, genießt die Schwüle und tja, tschüss. Tschüss Wilhelm, tschüss Cora.
Tschüss.
Sage und schreibe.
Sage und schreibe.
Immer locker bleiben, Friedrich.